Wir haben angefangen, über Berufung nachzudenken, über Berufung zu reden, tun das seit einigen Wochen jetzt schon wieder. Es ist unglaublich manchmal, wie schnell die Zeit vergeht, wie wenig Zeit einem bleibt, um diese wichtigen, wesentlichen Dinge zu sagen, die der Herr gesagt haben möchte und die man auch im Laufe der Zeit so an Erfahrungen gesammelt hat. Es ist erstaunlich, wie viele Erfahrungen man sammeln kann in einer relativ kurzen Zeit mit dem Herrn. Zeit, die du mit dem Herrn verbringst, ist wie doppelt gelebte Zeit. Weil die Dinge, die der Herr dir sagt und zeigt, die bleiben dir. Die bleiben dir in Erinnerung. Dein Gedächtnis bleibt frisch, dein Gedächtnis bleibt wach. Und nicht nur Gedächtnis im Sinne von, ich registriere etwas, sondern Gedächtnis auch im Sinne von, ich ziehe meine Schlüsse daraus. Mir werden Dinge bewusst, ich lerne ich denke ich tue Dinge anders. Das ist etwas, das du eigentlich nur mit dem Herrn erleben kannst. Aber dass du dann auch richtig nutzen solltest, wenn du mit dem Herrn eben lebst. Ich denke manchmal, jeder Christ könnte doch nach 20, 30 Jahren mit dem Herrn im Grunde genommen ein Buch schreiben. Jeder Christ hat so viel erlebt mit dem Herrn, an Versorgung, an Bewahrung, an Schutz, an Führung, dass es ein ganzes Buch füllen würde. Ich denke manchmal, mit welchem Recht schreiben irgendwelche Fußballer oder andere Trivialkünstler, ich nenne es einfach mal so, mit welchem Recht schreiben sie in der Mitte ihres Lebens eine Autobiografie? In der Mitte ihres Lebens, wohlbemerkt. Also nicht, wenn sie 70, 80 oder 90 sind, sondern irgendwann mit 45, wenn die Karriere zu Ende ist, also die aktive Karriere, dann setzen sie sich hin und schreiben ein Buch. Obwohl sie ja nicht den wesentlichen Teil ihres Lebens noch vor sich hätten. Und wir sind so bescheiden und denken, ja, was der Herr in meinem Leben gemacht hat. Der Herr hat Großes getan in deinem Leben. Amen. Halleluja. Wir haben einen Hauptvers, den wir schon verschiedentlich angeschaut haben, 2. Petrus 1, Vers 10. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, beachtet diese Dinge tut. Er redet hier in der Mehrzahl, er redet von Dingen im Zusammenhang mit der Berufung. Mit anderen Worten, die Berufung besteht aus verschiedenen Aspekten. Sie besteht aus verschiedenen Schritten, aus verschiedenen Dingen, die du beachten solltest, aus verschiedenen Phasen. Wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Möchtest du das Wunderrezept, ich nenne es einfach so, weil die Bibel es auch so sagt, möchtest du das Wunderrezept gegen Straucheln? Möchtest du das Wunderrezept gegen Abkommen vom Weg? Möchtest du das Wunderrezept gegen Lauheit, Laschheit? Gleichgültigkeit. Möchtest du das Wunderrezept gegen graduelles Straucheln in deinem Leben? Ein Liebäugeln mit kleinen Sünden und Ablenkung. Möchtest du ein Wunderrezept dagegen? Dann tue Folgendes. Mache deine Berufung und Erwählung fest. Halleluja. Was bedeutet das? Was heißt das? Ich glaube, wenn wir verstehen würden, wie wichtig und großartig unsere Berufung ist in den Augen Gottes, dann würden wir keinen Augenblick verlieren. Dann wäre uns kein Weg zu lang, kein Schritt zu groß, kein Opfer zu groß, es zu bringen, damit wir sicherstellen könnten, dass unsere Berufung zustande kommt. Davon bin ich absolut überzeugt. Denn Gott hat keine unnützen Gefäße geschaffen. Ist uns das bewusst? Manche Leute verstehen diese Schriftstelle im 2. Timotheusbrief, ist es, glaube ich, wo Paulus davon redet, dass in einem großen Haus verschiedene Gefäße sind, manche zur Ehre, andere zur Unehre. Manche verstehen das als ein Urteil. Sie denken, ja, ich bin halt ein Gefäß zur Unehre. Gott hat es ja gesagt, in seinem Haus sind viele Gefäße. Manche zur Ehre, andere zur Unehre. Silberne, goldene, hölzerne. Aber du willst doch nicht der Papierkorb sein oder der Abfalleimer. Amen. Was will ich damit sagen? Niemand muss ein Gefäß zur Unehre sein. Das ist etwas, das du dir selber wählst. Gott hat dich nicht dazu bestimmt. Manche bieten sich halt einfach an als Papierkorb. Aber Gott hat dich nicht dazu bestimmt. Amen. Sondern Gott hat dich als ein Gefäß der Ehre gesetzt, als ein goldenes Gefäß, ein Gerät, ein Werkzeug in seinem Haus, durch das er Großes bewirken kann. Heute möchte ich konkret sprechen über Schritte in die Berufung. Schritte in die Berufung. Wir haben letzten Sonntag darüber geredet, erkenne deine Berufung. Wie man anfängt und immer wieder einmal seine Berufung versteht, seine Berufung erkennt. herausfinden kann, ja, zu was bin ich denn jetzt tatsächlich berufen? Denn ihr wisst alle, wir haben nicht dieselbe Berufung. Du hast nicht meine Berufung, wie Jesus gesagt hat, du sollst nicht mein Kreuz tragen, sondern dein eigenes. Du sollst ihm nachfolgen, nicht mir in diesem Sinne. Du sollst mir nachfolgen in dem Maße, wie ich Jesus nachfolge, ganz allgemein gesprochen. Aber du sollst nicht meiner Berufung nacheifern, wenn es nicht deine ist. Das heißt also, jeder von uns ist aufgerufen dazu, persönlich herauszufinden, welches oder was ist meine Berufung? Wo hat der Herr mich gesetzt? Wo hat der Herr mich begabt? Und wir haben gesehen, dass das oft eine Kombination ist aus natürlichen Faktoren und geistlicher Begabung. Der Herr nimmt das, was du schon bist, was du schon kannst, was du schon in deinem Herzen hast, und er salbt es. Das ist ein Teil oder ein Geheimnis der Berufung, könnte man sagen. Diese Angst, dass der Herr etwas mit dir vorhaben könnte, das dir überhaupt nicht liegt, das dir überhaupt nicht gefällt, das dir überhaupt nicht passt an einem Ort, den du verabscheust. Diese Angst ist völlig verfehlt, hat nichts mit der Bibel zu tun. Natürlich wird vieles eine Herausforderung sein im Zusammenhang mit deiner Berufung, aber es wird dir niemals so sehr gegen den Strich gehen, dass du denkst, oh, wäre ich doch nie geboren oder hätte ich doch niemals erkannt, dass ich diese Berufung habe. Das wird nicht so sein. Sondern der Herr nimmt das, wie er dich gemacht hat, und salbt es. Aber das muss auch tatsächlich passieren, denn das, was du von Natur aus bist, genügt nicht, um deine Berufung zu erfüllen. Das ist eine Illusion, der sich manche hingeben. Sie sind eifrig für den Herrn, sie lieben das Reich Gottes, sie lieben das Wort Gottes, sie lieben die Dinge Gottes, aber sie lassen es nicht zu, dass der Herr das Natürliche nimmt und es salbt und es füllt und es heiligt und es absondert. Aber das ist notwendig. Ihr erinnert euch sicher an das Bild, für das diese Krüge hier stehen. Für was stehen diese Krüge da? Ich kann euch gerne daran erinnern, das ist nicht einfach nur Dekoration. Das sind nicht ausrangierte Blumentöpfe, sondern das soll erinnern an die sechs steinernen Wasserkrüge an der Hochzeit zu Kana. Nun, es sind nur drei, bitte häng uns daran nicht auf, ja. Es sind drei, sie erinnern an die sechs steinernen Wasserkrüge an der Hochzeit zu Kana. Was passierte mit diesen? Man sollte sie mit Wasser füllen, sie dem Speisemeister bringen, und dann von dem Wein kosten, zu dem das Wasser geworden war. Hätte man sich geweigert, diese steinernen Wasserkrüge mit Wasser zu füllen und sie zum Speisemeister zu bringen, so wäre kein Wein geworden. Und das ist ein Bild dafür, was wir mit unserem Leben tun sollen. Wir sind wie irdene, steinerne Wasserkrüge. Paulus sagt an einer Stelle, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das bedeutet so viel wie Tönern. Töpfern, getöpfert. Wenn wir unsere Gefäße dem Herrn bringen und sie füllen mit dem Wort Gottes, Wasser ist ein Bild, ein Symbol für das Wort Gottes, und es dann dem Speisemeister präsentieren, der Speisemeister in diesem Bild könntest du sagen, Jesus, dann wird er das, was wir sind und was wir an Inhalt haben, zu Wein werden lassen. Halleluja. Für die Hochzeit des Lammes. Schritte in die Berufung. Punkt 1, ich habe nur zwei Punkte heute, Römisch 1 und Römisch 2. Ja, die sind dann dafür entsprechend lang, gell, Pastor Manfred? Ja, genau. Punkt 1, verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Ich glaube, eine Falle, ein Graben, in den viele fallen und in dem wir irgendwo alle zu fallen neigen, weil wir Menschen sind, weil wir in einer sichtbaren Welt leben, weil wir darauf angelegt sind, dass wir Ermutigung und Erfolg brauchen, ist die Falle und die Grube, dass wir den Tag der kleinen Anfänge verachten. Dass wir nicht umgehen können mit den ersten kleinen Anfängen, mit den ersten Dingen, die der Herr uns anvertraut, die so klein und unscheinbar sein mögen, dass es in unseren Augen wie keine Rolle spielt, ob wir sie überhaupt tun oder nicht. Aber wisse eins, solche Dinge gibt es beim Herrn nicht. Wenn der Herr dir einen Reißnagel anvertraut und dir sagt, geh mit diesem Reißnagel hin und befestige etwas an einer Wand, dann ist das eine Ehre, dass der Herr dir diesen Auftrag gegeben hat. Dann traut er dir zu, dass du das tust. Er möchte, dass du es tust. Und es ist der erste kleine Anfang von einer langen Geschichte von Aufgaben, die du vom Herrn bekommen wirst. Wenn du aber sagst, oh Herr, bin ich dir nicht mehr wert als ein kleiner, unbedeutender Reißnagel? Bin ich dir nicht mehr wert, Herr, traust du mir nicht mehr zu, als einen Reißnagel in die Wand zu drücken und ein Papier zu befestigen auf diese Weise? Ist es das, Herr, wozu du mich geschaffen hast? Wenn du so denkst, wenn du so redest und aufgrund dessen dann sagst, ich werde diesen Reißnagel nicht in die Wand drücken, dann hast du dich im selben Moment disqualifiziert. Du hast dich disqualifiziert für jede weitere Aufgabe. Dann kannst du dir vorstellen, dass der Herr demjenigen, der für ihn den Reißnagel nicht eindrücken wollte, den Nagel und den Hammer in die Hand gibt. Glaubst du, dass der Herr das tun wird? Nein, er wird es nicht tun. Weil du keine Erfahrung mit dem Reißnagel gemacht hast, weil du nicht gehorsam warst dem Allergeringsten gegenüber, was der Herr dir sagte. Lass uns mal eine Schriftstelle lesen. Sacharja 4, Vers 10. Sacharja 4, Vers 10 nach der Schlachter 2000 Übersetzung. Denn wer ist's, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Oder anders formuliert, wer ist da, der den Tag geringer Anfänge verachten möchte? Wer wagt es, das zu tun? Wer ist so falsch geprägt und verblendet, dass er den Tag der kleinen Anfänge zu verachten wagt? Wer ist es, der nicht sieht, dass aus jedem Tag kleiner Anfänge etwas Großes entstehen wird, wenn man weitergeht in die vorgegebene Richtung, wenn man treu ist mit dem, was der Herr angegeben hat? Und jene sieben werden mit Freuden das Senkblei in der Hand Zerubabels sehen, die Augen des Herrn, sie sind's, welche die ganze Erde durchstreifen. Man müsste den Zusammenhang hier noch lesen, dann würde man sehen, es geht um den Tempelbau. Zerubabel, der war berufen, den Tempel wieder aufzubauen, den Tempel zu bauen. Und in Bezug auf ihn und sein Werk wird gesagt, denn wer ist's, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Hast du schon einmal ein Haus in einem Tag entstehen sehen? Hast du schon einmal gesehen, wie ein Großbau über Nacht aus dem Boden schießt und dann da ist? Jetzt hinter dem Bahnhof, auf dem ehemaligen Bushof. Ich trauere ja immer noch darüber, dass mein geliebter, von Kindesbeinen an gekannter Busbahnhof, Treffpunkt für alle möglichen Anlässe, Parkiermöglichkeit, um in die Stadt zu gehen, Standort der besten Dönerbude in Schaffhausen, dass dieser Platz nun definitiv einem großen Bauunternehmen zum Opfer fällt, einer Großüberbauung. Ich weiß noch nicht, wie das aussehen wird, was sie da bauen, aber ich weiß eins, es wird einige Jahre in Anspruch nehmen, bis du dort das fertige Gebäude dann sehen kannst und beziehen kannst. Und was du jetzt siehst, ist nur ein leerer Platz, ein paar aufgerissene Schollen, wenn du so willst, und das Wissen darum, dass da eine Baustelle ist. Das ist es, was im Moment zu sehen ist. Kleine Anfänge. Kleine Anfänge. Und wenn du jetzt unbedarft da vorbeigehst, dann könntest du vielleicht denken, ja, wüsste doch, wann er da wird machen. Ja? Könntest dich aufspielen, könntest so tun, wie wenn du selber der Großarchitekt bist und könntest sagen, ja, was wollen wir denn da? Das sieht aber noch nach nichts aus. Ja? Oder wenn da eine tiefe Grube dann ist, um das Fundament zu legen, könntest du reingucken und sagen, hey, großes Loch, hey. Fühle dir das auch wieder? Ich rede bewusst ironisch, weil genau so gehen wir manchmal um mit dem, was der Herr in unserem Leben tut. Mit den kleinen Anfängen, die in unserem Leben stattfinden. Vielleicht siehst du im Moment in deinem Leben eine große Grube, ein tiefes Loch. Aber weißt du was, wo ein tiefes Loch ist, da wird ein tiefes Fundament gelegt werden. Wenn der Herr ein hohes Gebäude bauen will oder ein großes Gebäude, ein mächtiges Gebäude, dann muss er tief graben in deinem Leben, um das Fundament entsprechend tief legen zu können. Denn eins kannst du sicher sein, der Herr wird sein eigenes Wort befolgen und nicht auf den Sand bauen und nicht auf die Oberfläche bauen. Ich weiß, wovon ich rede. Vielen von uns wäre es wesentlich lieber und angenehmer, wenn der Herr in Schnellbauweise direkt auf die Oberfläche, die wir bieten, ganz, ganz schnell irgendetwas Schönes, Repräsentatives aufbauen würde. Seid ehrlich, wäre uns das nicht lieber zu manchen Zeiten? Nicht, wenn wir nachdenken, nicht, wenn wir mit dem Herrn wirklich wandeln und sein Wort kennen, dann nicht. Aber grundsätzlich, in manchen Situationen, wenn wir entmutigt sind, dann denken wir, oh Herr, warum geht's nicht ein wenig schneller? Warum fährst du nicht einfach die fertigen Betonplatten her, rammst das Ganze hier in den Boden und baust es irgendwie auf? Der Herr wird das nicht tun. Er kann nicht seinem eigenen Wort widersprechen. Das da besagt, dass ein Mensch, der auf den Sand, auf den sandigen Untergrund baut, ein Narr ist. Deswegen lass es dich nicht verdrießen, wenn da eine Baustelle ist in deinem Leben und nichts mehr so wirklich am Platz scheint. Du denkst, was, Berufung? Pastor Manfred redet von Berufung. Ich sehe weit und breit keine Berufung. Ich sehe nur eine riesige, gewaltige Baustelle. Gerät herumstehen, das ich nicht zuordnen kann. Was macht man damit? Ist das jetzt ein Presslufthammer oder eine Dampfwalze? Überlass diese Dinge dem Herrn, er weiß, was er tut. Verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Lukas 16, die Verse 10 bis 12 gehen in die gleiche Richtung und sind praktisch die Bibelstelle zum Bild mit dem Reißnagel. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das eigene geben? Das eure geben, Entschuldigung. Da ist so viel drin, über das wir nachdenken könnten, nicht nur im Zusammenhang mit unserer Berufung, sondern überhaupt mit unserem Leben. Aber heute Morgen insbesondere im Zusammenhang mit der Berufung. Wenn du den Tag der kleinen Anfänge verachtest, dann wirst du sehr wahrscheinlich jemand sein, der im Geringsten nicht treu ist. Weil er das Geringste, das Kleinste, das Unbedeutendste eben nicht schätzt, eben nicht zu würdigen weiß. Weil er sich zurückgesetzt fühlt, weil er nur einen Reißnagel eindrücken soll. Seht ihr, diese Dinge verraten eigentlich mehr über unsere Befindlichkeit, über unsere Beschaffenheit, als uns lieb ist. Wenn jemand nicht willig ist, diese kleinsten Dinge zu tun, das Geringste zu tun, wie Jesus es hier sagt, und darin treu zu sein, verrät das nämlich eigentlich vor allem Folgendes, nämlich einen großen Minderwertigkeitskomplex. Du fühlst dich nicht würdig, beziehungsweise du denkst, man verkauft dich unter deinem Wert, man behandelt dich nicht als das, was du tatsächlich bist. Das kommt also ans Licht. Und das muss ans Licht kommen, denn solange Minderwertigkeit da ist und der Herr dir größere Aufgaben anvertraut, wirst du in der Ausübung dieser Aufgaben immer nur dich selbst suchen und deine Bestätigung. Mit anderen Worten, wenn du nicht sicher in dir selbst bist, beziehungsweise im Herrn natürlich, aber auch ein Stück weit in dir selbst, wenn du dir deiner selbst nicht sicher bist, dauernd angewiesen bist auf Bestätigung von außen, auf kleinere und größere Erfolgserlebnisse, wenn das die Geschichte deines Lebens ist, dann willkommen in der ersten Klasse. Dann wirst du diesen Bereich erst einmal unter die Füße bekommen müssen, damit du für mehr ausgerüstet bist und der Herr dir mehr anvertrauen kann. Ich bin überzeugt davon, die wirklich großen Aufträge im Leib Christi gibt der Herr denen, die sich nicht darum reißen, diese Dinge zu tun. Und zwar nicht, weil sie ihnen kein Anliegen wäre, sondern weil sie nicht glauben, ich bin genau der Richtige dafür. Weil sie nicht so sehr von sich überzeugt sind, beziehungsweise diesen Auftrag als Bestätigung ihres Werts brauchen, dass sie mit allen anderen in Konkurrenz treten, um sich diesen Auftrag an Land zu ziehen. Solchen Leuten wird der Herr große Aufträge geben. Und was passiert eigentlich, wenn wir im Geringsten treu sind? Erstens, wir eignen uns Fertigkeiten an, Fähigkeiten. Wir verfeinern unsere Wahrnehmung, wir verfeinern unsere Arbeitstechnik. Wir werden besser in dem, was wir tun, egal wie klein es ist. Wenn du immer nur Reißnägel eindrückst, dann wirst du irgendwann ein Fachmann in Sachen Reißnägel. Ich kann es dir sagen. Du wirst ein Fachmann in Sachen Reißnägel und ein Fachmann in Sachen Wände. Du wirst mit der Zeit genau wissen, wo kann ich diesen Reißnagel eindrücken und wo nicht. Wenn du zum Beispiel auf eine solche Säule triffst, wie sie hier ein paar Mal im Raum stehen, hier, ja, da wirst du von vornherein wissen, hier kann ich keinen Reißnagel reindrücken, das ist purer Beton. Du wirst ein Fachmann werden. Und wenn der Herr dir dann den Nagel und den Hammer gibt und vielleicht noch die Bohrmaschine dazu, dann hast du all die Erfahrungen, die du mit den Reißnägeln gemacht hast, im Hintergrund oder als Basis für das, was du dann tun sollst. Wenn du bereit bist, mit wenigen Leuten treu zu sein, mit wenigen Leuten umzugehen, die der Herr dir anvertraut hat und dich nicht beleidigt fühlst, weil nicht so viele Leute da sind oder zu dir kommen, um dich zu hören, dann qualifizierst du dich für mehr. Anders geht's nicht. Was passiert noch, wenn du im Geringsten treu bist? Du stirbst. Deine eigenen Ambitionen sterben. Und das muss passieren, weil es ist eine, versteht mich bitte nicht falsch, es ist eine Gratwanderung. Es ist wirklich eine Gratwanderung. Wir reden nicht von einem völligen unambitionierten Dahocken und warten, bis der Herr einen Auftrag bringt. Das meine ich nicht, davon rede ich nicht. Aber es muss etwas sterben im Leben von jedem Menschen, von jedem wiedergeborenen Menschen. Ja, du sagst, ja, aber das ist doch alles schon in der neuen Schöpfung drin. Ja, aber dein Verstand, dein Sinn hat es noch nicht erfasst. Dein Sinn hat es noch nicht begriffen. Es muss hier im Denken ankommen und es muss etwas verändern in deinem Wollen, Fühlen und Entscheiden. Da muss etwas passieren, dass es dich nicht mehr irritiert, wenn du über Jahre dieselben Aufträge bekommst. Nun, was heißt es hier noch? Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Viele machen sich etwas vor und kommen so mit diesem Argument, Herr, wenn du mir dies und das anvertrauen würdest, dann wäre ich treu, weil das würde mir richtig Spaß machen. Es wird nicht so sein. Und wisst ihr, wir alle fallen manchmal hinein in diese Grube und möchten menschlich gesehen gerne jemandem etwas anvertrauen, obwohl er das Vorausgehende noch nicht erfüllt hat. Und wir, also wir als Pastoren zum Beispiel, wir sind regelmäßig auf die Nase gefallen mit solchem Handeln. Nur weil jemand begabt ist, nur weil jemand talentiert ist, nur weil jemand nach außen den Eindruck macht, seine 7 Sachen beisammen zu haben, ist er noch lange nicht qualifiziert für die Aufgaben Gottes. Was passiert noch, wenn du treu bist im Geringsten? Du wirst erkennen und verstehen, dass es sich um Aufgaben handelt und nicht um Dinge, die dazu da sind, um dich gut fühlen zu lassen. Weil alles, und ich betone es gerne noch einmal, alles, was du im Rahmen des Reiches Gottes tun kannst, im Rahmen deiner Berufung, wird irgendwann Alltag werden. Smith Wigglesworth hat mehrere Menschen von den Toten auferweckt. Ich glaube, dass das mit der Zeit Alltag war. Beinahe vielleicht. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber andere Dinge, Menschen die Hände aufzulegen, für Heilung zu beten, zu sehen, wie Menschen geheilt werden. Ich weiß nicht, wie viele Beine Billy Smith schon hat auswachsen sehen. Das ist sein Ding. Damit demonstriert er die Kraft Gottes. Beine auswachsen lassen. Jetzt kürzlich in der Bibelschule wieder, jeder, der Probleme mit dem Rücken hat oder Schmerzen hat, irgendwo im Rücken- oder Kopfbereich, kommt nach vorne, setzt sich auf den Stuhl und Billy Smith lässt das Bein auswachsen. Funktioniert jedes Mal. Ich habe noch nicht einmal gesehen, dass es nicht funktioniert hat. Das allererste Mal, wo ich Billy Smith gesehen und gehört habe live in Reutlingen im Jahr 1900, Wann wird das gewesen sein? 91, 92, so irgendwas? Hat er genau das gemacht. Damals auch bei mir. Bein ist ausgewachsen. Wie viele Male muss der Mann das schon gesehen haben? Und denkst du nicht auch, dass da rein menschlich irgendwann so etwas kommt wie, oh mein Herr, gibt es nicht mal irgendwas anderes, das ich tun kann? Hä? Kannst du mir nicht etwas anderes geben, Herr? Das wird irgendwann kommen. Spätestens, wenn du die 250. Predigt gehalten hast in deinem Leben, dann ist das nicht mehr der Kick, der absolute Adrenalinkick mit dem Rausch der Bestätigung, dass du denkst, hey, gab es jemals einen begnadeteren Prediger als mich auf dieser Erde? Ist es nicht mehr. Ist einfach nicht mehr so da. Und wenn du dann nicht gelernt hast, im Geringsten treu zu sein, dann wirst du dazu neigen, nach Dingen Ausschau zu halten und zu trachten, die dir diesen ursprünglichen Kick wiedergeben. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Wenn dir das Springen vom 5-Meter-Brett nicht mehr reicht, dann springst du irgendwann vom 10-Meter-Brett. Wenn dir das auch nicht mehr reicht, dann gehst du zum Klippenspringen über, womit du dich schon sehr in Gefahr bringen kannst. Wenn dir das auch nicht mehr reicht, dann machst du Bungee-Jumping von noch höheren Klippen herab oder Brücken oder was auch immer. Und wenn dir das auch nicht mehr reicht, dann gehst du ins Berner Oberland und machst Base-Jumping. Und da kommen jedes Jahr 20, 30 Personen ums Leben. Kürzlich einen Artikel gelesen im Spiegel über das. Leute aus ganz Europa und Amerika reisen an nach, wie heißt der Ort? Lauterbrunn, genau, und springen dort in den Tod. Nun, natürlich haben sie das nicht vor, aber es passiert jedes Mal wieder. Es passiert andauernd. Manche Bauern, die den Leuten dort erlaubt haben, ihre Felder als Landeplatz zu benutzen, sagen, wir halten es schier nicht mehr aus, ich will keine Leichen mehr sehen auf meinen Feldern. Natürlich, du denkst, ja, aber ich mache ja nicht sowas, aber das gibt es auch im Geistlichen. Wenn du dich jagen lässt von diesem Adrenalinschub und dem hinterherläufst, dass du wieder diesen Kick hast, dann wirst du früher oder später Dinge tun im Rahmen deiner Berufung, um sie auszuweiten oder um etwas Spezielles noch dazu zu holen, das lebensgefährlich sein kann. Wir haben alle diese Bücher gelesen, Gottes Generäle von Robert Slearden, und hast dich wahrscheinlich auch gefragt, warum sind so viele vom Weg abgekommen? Genau aus diesem Grund. Hiob 8, Vers 7. Hiob 8, Vers 7. Und dein Anfang wird gering erscheinen, aber dein Ende wird er sehr groß machen. Und wenn du eine gute Bibel hast, dann siehst du, dass das Wort erscheinen, dein Anfang wird gering erscheinen, in Klammern steht. In eckigen Klammern bei mir oder in der Elberfelder wahrscheinlich kursiv, gedruckt in Buchform. Das bedeutet, das Wort steht nicht da, es steht nicht im Text. Man könnte es auch so übersetzen, auch wenn dein Anfang gering ist. Oder bei geringen Anfängen wird dein Ende trotzdem sehr groß sein. Und ich finde es so interessant, dass und dein Anfang wird gering erscheinen dasteht. Denn es ist eine Frage der Sichtweise. Es ist eine Frage der Sichtweise, die darüber entscheidet, ob wir den Tag der kleinen Anfänge verachten oder ob wir den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen, Treue im Geringen lernen, Treue im Kleinen lernen, um dann schließlich über vieles gesetzt zu werden. Lass deinen Anfang in deinen Augen nicht gering erscheinen. Auch wenn es ein geringer Anfang ist. Ich meine, wir dürfen uns nichts vormachen. Manche Anfänge sind gering. Die Anfänge unseres Dienstes zum Beispiel, Katharina und mir, waren sehr gering. Sind am Wachsen, sind am Zunehmen, haben über die Jahre zugenommen. Im Verhältnis zu dem, was ich gerne sehen möchte, sind sie immer noch gering. Immer noch geringe Anfänge. Aber ich kenne niemanden, der nicht so begonnen hat. Ich kenne manche, bei denen es scheinbar ein bisschen schneller geht, aber vielleicht ist das alles nur Erscheinen. Vielleicht geht es darum, wie ich die Dinge sehe. Dein Ende wird er sehr groß machen. Nun, du sagst, ja, das ist ja schön, dass mein Ende sehr groß wird, dann habe ich dann noch viel davon, wenn es am Ende ist. Das darfst du natürlich nicht in einem absoluten Sinn verstehen. Du darfst nicht denken, ja, irgendwann dann mit 70, 80 habe ich dann den mega großen Ministry. Ich bin überzeugt davon, selbst wenn es so wäre, würdest du dich dann darüber freuen. Und nicht mehr an die Jahre zuvor denken, die nicht so glorreich waren. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass mit Ende hier nicht gemeint ist, dass es ganz am Schluss stattfinden wird. Genauso wie Sprüche 23, Vers 18 sagt, denn wahrlich, es gibt noch ein Ende und dann wird deine Hoffnung nicht zuschanden. Was bedeutet das? Ende ist hier im Sinne von Ende des Bisherigen zu verstehen. Amen. Sag mal mit mir zusammen, es gibt ein Ende des Bisherigen. Es gibt ein Ende des Bisherigen und dann wird meine Hoffnung nicht zuschanden. Und dann wird meine Hoffnung nicht zuschanden. Damit sind wir schon bei Punkt 2, Römisch 2. Wenn wir uns aufgemacht haben, in unsere Berufung hineinzuwachsen, Schritte zu gehen in die Berufung, dann kann es nicht schaden, zu wissen, wo das Ziel unserer Berufung ist. Das heißt, was wir letzten Endes erreichen wollen. Und hier müssen wir relativ allgemein bleiben. Und das, was die Schrift allgemein sagt, über das Ziel der Berufung, auf uns persönlich ummünzen. Denn die Bibel im Neuen Testament und auch im Alten sagt keine spezifischen Dinge über das Ziel deiner Berufung. Das ist eine Herausforderung, mit der wir zu kämpfen haben, nämlich dass das Neue Testament oder überhaupt die Bibel in Bezug auf dein persönliches Leben, deine persönlichen Entscheidungen oft nichts Konkretes sagt. Die Bibel sagt dir nicht, welche Frau du heiraten sollst, welchen Mann du heiraten sollst, konkret, mit Namen und Adresse. Sie gibt dir nur allgemeine Richtlinien, welche Art von Ehepartner du wählen sollst. Und jetzt bleibt es dir überlassen, jemanden zu finden, der in dieses Muster hineinpasst, in möglichst vielen Teilen. Und so sagt das Neue Testament über das Ziel der Berufung einige sehr allgemeine Dinge, die wir aber durchaus für uns persönlich anwenden können und sollen. Philipper 3, die Verse 13 bis 14. Ein Schlüsselvers zum Verständnis dessen, wie Paulus seinen Lauf gelaufen ist. Er sagt, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Brüder, Schwestern, ich denke von mir selbst nicht, dass ich schon angekommen bin. Ich denke von mir selbst nicht, dass ich schon alles ergriffen habe, was es zu ergreifen gibt. Ich bin noch nicht am Ziel, ich habe noch nicht alles gesehen, ich habe noch nicht alles gehört, ich habe noch nicht alles gelernt, was es zu lernen gibt. Amen. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Das empfiehlt sich übrigens auch auf den Tag der kleinen Anfänge. Vergiss, was da hinten ist. Lass dich nicht entmutigen von kleinen Anfängen. Lass dich nicht entmutigen, wenn die Anfänge lange klein bleiben. Sondern tue das, was Paulus getan hat. Vergiss, was da hinten. Und strecke dich aus nach dem, was vorne ist. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Das ist die Laufrichtung, das ist die Stoßrichtung, sagt Paulus. Und er sagt auch etwas über die Art der Berufung, die er empfangen hat und das Ziel der Berufung. Nämlich er sagt, meine Berufung führt mich nach oben. Meine Berufung ist nach oben ausgerichtet, zum Himmel hin. Es ist interessant, im Griechischen erscheint hier wirklich ein unbestimmtes Wort im Sinne von hinauf oder oben seiend. Es heißt nicht konkret Himmel, sondern nur oben. Jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Der Kampfpreis für meine Berufung ist oben und meine Berufung führt mich hinauf. Das Ziel deiner Berufung ist immer oben. Das heißt, du wirst nicht in den Niederungen bleiben. Ich glaube nicht, dass jemand dazu berufen ist, ein Leben lang im finsteren Todestal zu verbringen. Oder ein Tal des Todesschattens, besser gesagt. Niemand ist dazu berufen, sein ganzes Leben lang durchs Tal des Todesschattens zu gehen. Obwohl das manche behaupten, und dort andere zu segnen, die durch ähnliche Erfahrungen gehen. Niemand ist dazu berufen. Seht ihr, manche Leute verkaufen sich zu billig. Warum? Wiederum, weil sie einen Minderwertigkeitskomplex haben. Ich kenne das auch. Eine Zeit lang, es waren mehrere Jahre, habe ich mich fast ausschließlich mit Menschen abgegeben, ich nenne es einfach mal so, oder um Menschen gekümmert, die in argen, schlimmen Problemen waren. Meine Wohnung an der Vorstadt damals in der Altstadt von Schaffhausen war ein offenes Haus für alle möglichen und unmöglichen Gestalten. Und ich dachte, ich bringe ihnen doch das Evangelium, ich versuche ihnen zu helfen, ich versuche sie von ihrem schlechten Weg abzubringen. Und manche von denen waren wirklich auf einem üblen Weg. Manche von diesen sind inzwischen gestorben. Ich sonnte mich darin, mich mit solchen Leuten abzugeben. Und verstand gar nicht, dass der Herr etwas anderes für mich hatte. Ich will nicht sagen, etwas Besseres. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir müssen zu diesen Leuten hingehen, aber nicht ausschließlich. Es tut dir und deinem Innenleben und deiner Identität nicht gut, wenn du dich über solche Leute, beziehungsweise dass du ihnen hilfst, versuchst zu definieren. Das ist ein gefährlicher Pfad. Insbesondere, wenn es etwas damit zu tun hat, dass du dich dabei besser fühlst oder fühlen möchtest. Ich meine, Hand aufs Herz, ich fühlte mich all diesen Leuten derart haushoch überlegen, dass es mir wirklich gut tat. Aber ihr versteht schon, der Vergleich war völlig falsch. Fürchtete mich aber, mich mit Leuten zu messen, die auf einer ähnlichen Stufe waren wie ich selbst. Die Frage ist immer, mit wem vergleichst du dich? Und damit unsere Berufung uns nach oben führt, was sie soll, musst du dich, wenn du dich überhaupt vergleichst, wenn du überhaupt wetteiferst mit anderen, dann wetteifere bitte mit Leuten, die dir das Wasser reichen können. Und das solltest du auch ein Stück weit tun, nicht im Sinne eines Wettkampfs, nicht im Sinne von, ich bin besser als du oder ich bin schneller als du oder ich kann es besser als du, nicht in diesem Sinne, sondern im Sinne von, wie Eisen Eisen schärft, so schärft das Angesicht eines Mannes das andere. Wenn ich es in einem bestimmten Bereich zur Meisterschaft bringen will, dann hilft es nichts, wenn ich mich an den Schlechtesten messe. Sondern ich muss mich dem aussetzen, was andere geschafft haben in diesem Bereich. Das ist in jeder Disziplin so, im Sport, in der Kunst, in der Musik und auch beim Predigen. Warum hören Pastorin Katharina und ich dauernd Predigen? Warum empfehlen wir euch, Predigten zu hören von anderen Predigern? Damit ihr einen Maßstab habt. Leute, wir wollen das, dass ihr einen Maßstab habt, anhand dessen ihr beurteilen könnt, ob das, was euch hier geboten wird, eine entsprechende Qualität hat oder nicht. Ich habe kein Problem damit. Und ich weiß ganz genau, wenn ich mich mit manchen vergleiche, dann schneide ich schlecht ab. Aber das spielt keine Rolle, denn meine Berufung geht hinauf. Sie geht nach oben, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Lass uns zwei, drei andere Übersetzungen dieser Schlüsselstelle anschauen. In der Emphasized Bible von Rotherham heißt es Upward Calling, ein Ruf, der dich nach oben ruft, könnte man sagen. Ein Ruf, der ein Ruf hinauf ist. Komm hier herauf, sagte eine Stimme aus dem Himmel zu Johannes, der die Offenbarung hatte, nachdem er die Sendschreiben für die sieben Gemeinden empfangen hatte. Das nächste, was du hörst bzw. liest, ist, dass eine Stimme aus dem Himmel zu ihm sagt, komm hier herauf. Halleluja. Und das ist etwas, was ich in meinem Leben immer wieder einmal gehört habe. Und das auch du hören wirst, früher oder später. Komm hier herauf. Verlass die Niederungen. Hör auf, im Dreck zu wühlen. Hör auf, ein Huhn zu sein, das im Dreck nach Körnern pickt. Wenn du jemals ein Adler werden willst, der durch die Lüfte fliegt, souverän und majestätisch, dann musst du irgendwann aufhören, im Dreck nach Körnern zu picken. In der Schlachter 2000-Übersetzung heißt es himmlische Berufung. Obwohl es nicht da steht, ist es dennoch wahr, es handelt sich um eine Berufung vom Himmel zum Himmel hin. In der King James Version, und eigentlich ist mir das fast die liebste hier in diesem Zusammenhang, heißt es High Calling, eine hohe Berufung. Oh, glory. Das habe ich irgendwo auch mit der Muttermilch aufgesogen, seit ich diese Dinge ein bisschen studiere. Die Amerikaner, die Engländer reden, wenn sie von Philipper 3, 13, 14 sprechen, immer vom High Calling, the High Calling of God, die hohe Berufung Gottes. Strecke dich aus nach der hohen Berufung Gottes. Gib dich nicht mit dem Kleinen zufrieden, mit der Berufung in den Niederungen. Du bist berufen, vielen Menschen zu dienen. Du bist berufen, angesehenen Menschen zu dienen. Nebst allem anderen. Natürlich, wie ich ausführlich erklärt habe, wir wollen diese Dinge nicht, damit wir besser dastehen, sondern weil sie getan werden müssen. Nun, hohe Berufung. Ja, gibt es denn verschiedene Stufen von Berufung? Ja, die gibt es. Die gibt es. Und du kannst Stufen der Berufung verpassen, die eigentlich für dich vorgesehen wären. Wenn du dem Herrn zum Beispiel aus der Schule läufst, wenn du dich weigerst, bestimmte Schritte zu gehen, wenn du dich weigerst, bestimmte niedrigere Stufen durchzulaufen oder wenn du sagst, hier gefällt es mir so gut, Herr, ich möchte gar nicht mehr. Das ist auch eine Gefahr. Wenn wir von hoher Berufung sprechen, wir haben es ja schon ein bisschen angeschaut, Berufung bedeutet immer auch, abgesondert zu werden. Berufung bedeutet immer auch, Opfer zu bringen. Berufung bedeutet immer auch, Dinge abzuschneiden. Wenn du dazu nicht bereit bist, dann wirst du in bestimmte Höhen oder auf bestimmte Ebenen deiner Berufung nicht kommen. Wenn es dir wichtiger ist, was die Leute um dich herum über dich denken, wenn es dir wichtiger ist, dass du weiterhin mit Bruder sowieso lästern kannst über was weiß ich, wenn dir das wichtiger ist als deine hohe Berufung, dann wirst du dort unten bleiben müssen. Hebräer 3, Vers 1. Hier sagt der Schreiber an Hebräer, daher heilige Brüder, heilige Brüder und Schwestern, Teilhaber der himmlischen Berufung. Wir sind alle Teilhaber dieser himmlischen Berufung. Wir sind alle Teilhaber dieser Berufung, die im Himmel verankert ist, die dich nach oben zieht, die dich nach oben führt und dessen Siegespreis du oben im Himmel bekommen wirst. Betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses Jesus. Nun, aber hier geht es ja um etwas ganz anderes, Pastor Manfred. Ja, jein. Hier geht es auch um Berufung. Nämlich, was musst du tun, damit du ein Teilhaber dieser Berufung bleibst und diese Berufung im größtmöglichen Maß auskosten kannst? Was sagt der Schreiber? Ihr Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses. Warum sollen wir das tun, um den nächsten Schritt gehen zu können? Nein, sondern um Teilhaber der himmlischen Berufung zu bleiben und das in vollem Maße auskosten zu können. Das Wort für betrachten hier ist das griechische Verb katanoeo. Und katanoeo ist ein ganzes Konzept, wenn du so willst. Es bedeutet weit mehr als nur betrachten im Sinne von anschauen. Ich betrachte euch heute Morgen, ich schaue euch an. Flüchtig lasse ich meinen Blick schweifen hier über die Versammlung. Aber katanoeo beschreibt diese Art von Blick. Ein nahes Hinzutreten und genaues Wahrnehmen und Studieren einer Sache oder Person. Von kata, die Präposition, die herab oder nieder bedeutet, im Sinne von, ich setze mich hier, hier stehe ich, ich kann nicht anders, und noeo, denken, sinnen, trachten, wahrnehmen. Mit anderen Worten, ich habe mich festgelegt, diesen Mann hier werde ich studieren, bis ich jedes Detail von ihm weiß. Was ist also gemeint, wenn der Schreiber hier sagt, kata noeo, Jesus. Jesus so sehr studieren, über ihn nachdenken, ihn wahrnehmen, ihn betrachten, den Blick nicht von ihm lassen, dass du weißt, welches seine Geheimnisse waren im Dienst und im Leben. Ja, gibt es da Geheimnisse? Ja. Es gibt Geheimnisse. Es ist zwar ein Test, wo du das Buch benutzen darfst, ja. Du kannst all diese Geheimnisse hier nachlesen und dennoch sind es für viele Leute Geheimnisse, weil sie nie durchdringen, nie an den Punkt kommen, wo sie tatsächlich verstehen, warum Jesus das tun konnte, was er tat, warum Paulus das tun konnte, was er tat und warum es mir so schwer fällt, überhaupt auch nur in diesen Kategorien zu denken. Warum jemand Dinge verschenken kann oder das tun kann, was Dodo heute Morgen gesagt hat. Mehr geben als den Zehnten. Hört auf zu rechnen, liebe Leute. Halleluja. Mir ist zuerst das Herz in die Hose gefallen, als sie das gesagt hat. Nein, ich wusste schon, worauf sie hinaus will. Hört auf zu rechnen. Gebt mehr als den Zehnten. Der Zehnte ist das Minimum. Ja, gib mir dafür eine Schriftstelle, Pastor Manfred, tu, was Dodo gesagt hat, lies die Apostelgeschichte, sie gaben viel mehr als den Zehnten. Preis dem Herrn. Aber damit du das kannst, muss etwas passiert sein in deinem Inneren. Du musst Jesus gesehen haben, du musst Paulus gesehen haben, du musst Johannes studiert haben, wie sie diese Dinge tun konnten. Was war denn an diesen Leuten anders, an einem Barnabas? Dass er einfach hingehen, ein Landgut verkaufen konnte und den Erlös zu den Füßen der Aposteln hinlegte. Was hatten diese Leute verstanden? Sie hatten verstanden, wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern wir schauen auf das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Meine Berufung ist mehr wert als das, was im Moment scheinbar hier im Sichtbaren vorhanden ist. Meine Berufung ist viel größer, viel mehr wert als das, was im Moment mit Augen zu sehen ist. Deswegen richte ich mich aus auf das, was die Berufung erfordert und nicht auf das, was das natürliche Leben vielleicht im Moment nahelegt. Wenn du Teilhaber der Berufung bleiben willst und wachsen willst darin, dann studiere Jesus. Nimm ihn wahr. Betrachte ihn so eingehend, wie du nur irgendwie kannst. 1. Timotheus 6, Vers 12. Es ist interessant, dass hier in all diesen Versen das Ziel der Berufung folgendermaßen definiert ist, nämlich der Himmel. Oben. Himmlische Berufung. Berufung, die nach oben zieht und nach oben geht und deren Preis oben zu holen ist. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Hier sagt Paulus, könntest du sagen, sehr, sehr allgemein zu seinem Schützling Timotheus, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Ja, wie jetzt? Sind denn nicht alle Christen zum ewigen Leben berufen? Doch, natürlich. Ich habe ja gesagt, wir reden hier in sehr allgemeinen Begriffen. Wir müssen in sehr allgemeinen Begriffen reden. Das Wort enthält keine spezifischen Anweisungen und Ziele für deinen Dienst. Aber eins dürfen wir wissen, das Ziel jeglicher Berufung ist das ewige Leben. Ja, das habe ich ja auch schon gewusst, Pastor Manfred. Dass dann der Herr zu mir sagt, gut gemacht, du treuer Knecht, und dann geh ein in die Freude deines Herrn. Das ist mein Ziel, da will ich auch ankommen. Aber da ist natürlich ein bisschen mehr drin als das ganz Allgemeine. Ihr versteht schon. Wenn hier die Rede ist von ewiges Leben ergreifen, dann heißt das in Bezug auf deine Berufung, trachte danach, dass deine Berufung angefüllt ist mit dem ewigen Leben. Ihr wisst ja, ewiges Leben bedeutet nicht nur endloses Leben in ferner Zukunft, im Nirvana, ja, in den ewigen Jagdgründen. Sondern ewiges Leben bedeutet eine ewige Qualität von Leben haben. Das Wort für Leben, Zoe, an und für sich, bedeutet schon göttliches Leben. Eine andere Qualität von Leben als das rein physische oder biologische Leben. Und dann noch verbunden mit Aionios, dem Adjektiv für ewig oder ohne Zeit, zeitlos, in alle Zeitalter. Das bedeutet nichts anderes als eine ewige Qualität von Leben. Mit anderen Worten, das ewige Leben hat jetzt schon begonnen. Und du darfst alles daran setzen und solltest danach trachten und solltest dich nicht mit weniger zufrieden geben als einer Lebensqualität von ewigem Leben. Das Leben Gottes mitten im Diesseits. Und was hat das mit deiner Berufung zu tun? Deine Berufung, je mehr du sie erfüllst, wird diese Qualität von Leben freisetzen. Sie wird diese Qualität von Leben anziehen, in dich hineinbilden, dich dadurch aufbauen und, ganz wichtig, wenn wir von Berufung reden, du wirst befähigt werden, diese Qualität von Leben anderen zu vermitteln und anderen weiterzugeben. Wie konnte Jesus, hast du dich jemals gefragt, wie konnte Jesus sich hinstellen am Laubhüttenfest, das übrigens jetzt gerade gefeiert wird, wie konnte Jesus sich hinstellen an diesem großen Fest in Jerusalem und sagen, wer zu mir kommt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen? Von dem werden Ströme des lebendigen Wassers ausgehen? Halleluja. Das beschreibt genau diesen Zusammenhang, nämlich das Ziel deiner Berufung ist, das ewige Leben zu ergreifen, damit du selbst eine bessere, andere Lebensqualität hast und dann dieses ewige Leben weitergeben zu können an andere. Damit sie mit in diesen Strom hineinkommen. Denn ich sage euch eins, wenn du jemals von diesem ewigen Leben geschmeckt hast, von dieser Lebensqualität gekostet hast, dann möchtest du nichts mehr anderes haben. Wie Smith Wigglesworth scheinbar manchmal gesagt haben soll, er soll manchmal gesagt haben, lieber eine Minute lang unter der Salbung Gottes leben, als die ganze Welt in einem goldenen Körbchen geschenkt bekommen. Also so etwas in der Art, war jetzt eine freie Übersetzung, aber so ähnlich hat er es gesagt. Halleluja. Und wenn wir diese Qualität von Leben anderen vermitteln können, ich glaube, die Leute werden das wollen, was du hast. Aber ich glaube, dass die Leute um uns herum eben zu oft noch gestresste Menschen sehen, die zwar sich in einem anderen Feld betätigen als sie vielleicht, die ein anderes Hobby pflegen als sie, die andere Ziele haben als sie, aber in dem, was sie tun, sind sie genauso frustriert, enttäuscht, gestresst, unbefriedigt wie sie selbst. Und dass das nicht attraktiv ist für andere Leute, das ist selbstredend. Und das ist auch der Grund, warum du das Reich Gottes und den Bau einer Gemeinde zum Beispiel niemals mit dem Aufbau einer Firma vergleichen kannst. Ich habe diesen Fehler auch manchmal gemacht. Im Leib Christi gibt es eine Bewegung, insbesondere für Leiter, Pastoren, Prediger, hinzu, verstehe deine Gemeinde als eine Art Business. Mach dir einen Businessplan. Wo möchtest du in 5 Jahren sein? Wie möchtest du deine Ressourcen verwalten? Stecke dir kurzfristige Ziele, mittelfristige Ziele und langfristige Ziele. Wer sind deine Mitarbeiter, deine Mitleiter? Wem kannst du Dinge delegieren? Wer ist dein CEO? Und so weiter und so fort. Ich kann es nicht mehr hören. Eine Zeit lang hat es mich fasziniert. Eine Zeit lang habe ich gedacht, oh ja, genau so. Und dann habe ich mir Business-Literatur gekauft. Bücher, teure Bücher. Es gibt keine teureren Bücher, übrigens als wissenschaftliche Bücher und Wirtschaftsliteratur. Da zahlst du locker mal für so ein gebundenes Buch 50, 60 Franken. Und habe solche Sachen gelesen und verschlungen und gedacht, ja so Herr, so muss es doch gehen. So können wir das nicht irgendwie implementieren. Dann kommen dann so diese phrasenhaften Fremdworte wie Synergien schaffen und implementieren. Ich glaube, dass du solche Prinzipien auf eine Gemeinde nur sehr bedingt anwenden kannst. Weil es ist eben nicht eine Firma, es ist eine Familie. Und wenn du deine Familie so zu führen versuchst wie deine Firma, dann werden die Leute in Scharen davonlaufen. Werden deine Kinder nur darauf warten, dass sie endlich ihren Fuß unter deinem Tisch wegnehmen können. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. In deine Berufung hineinzukommen, wird einen Glaubenskampf beinhalten. Von einem Glaubenskampf begleitet sein. Denn eins ist klar, der Feind möchte nicht, dass du ein Multiplikator des ewigen Lebens auf dieser Erde wirst. Stellen wir uns ihm entgegen? Sind wir noch bereit, diesen Kampf aufzunehmen, diesen Kampf zu führen? gegen einen Teufel, der uns möglichst uneffektiv, möglichst fruchtlos halten will, möglichst unattraktiv halten will, damit ja niemand auf die Idee kommt, hey, das möchte ich auch, was die haben. Da habe ich eine Quelle ewigen Lebens gefunden. Da ist mir ein Zapfhahn ewigen Lebens angeboten worden. Preis dem Herrn. Lasst uns hier aufhören für heute an diesem Punkt. Schritte in die Berufung.